Ich habe eine Kindergeschichte für euch, aber vor der Kindergeschichte habe ich noch ein paar Fragen. Ich habe nämlich etwas mitgebracht und ich wollte von euch wissen, was ist das?
Smiley.
Ein Smiley. Und?
Smiley,
und wenn tut man so lächeln?
Wenn Freude hat.
Freude hat, genau. Jetzt, was ist echt das Nächste? Was ist das?
Bibel.
Würdest du das auch sagen? Bibel. Genau, das ist die Bibel. Und jetzt habe ich noch eins weiteres. Was ist das?
Räuber.
Ein Räuber. Was hat der da oben? Genau.
Ganz
viele
Dollars.
Genau. Der hat eine ganz grosse Beute auf seiner Schulter. Auf seinem Buckel, genau. Wisst ihr, was eine Beute ist? Genau, das, was man eingenommen hat. Wisst ihr, was wir da sagen? Da sagen wir,
Juhu.
Ich freue mich. Könnt ihr das mal alle auf drei sagen? Eins, zwei, drei.
Ich freue mich.
Super. Nochmal, gerade nochmal auf drei. Eins, zwei, drei.
Ich freue mich.
Super. Und jetzt da sagen wir,
ich glaube.
Über dein Wort. Auf drei ist gut. Auf drei. Eins, zwei, drei. Über dein Wort. Super. Fangen wir nochmal von vorne an. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich freue mich über dein Wort. Machen wir gerade nochmal. Ist gut. Also. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich freue mich über dein Wort. Und jetzt? Und rennen schnell weg. Genau. Wisst ihr, was wir da sagen? Das ist jetzt das Schwerste. Wie einer, der eine große Beute kriegt. Der eine große Beute kriegt. Also auf drei ist gut. Eins, zwei, drei. Wie einer, der eine große Beute kriegt. Machen wir gerade nochmal. Eins, zwei, drei. Ich freue mich über dein Wort. Wie einer, der eine große Beute kriegt. Wisst ihr, was das ist? Was? Das ist ein Bibelvers. Und wisst ihr, wo das steht? Genau, Psalm stimmt. 119, Vers 162. Jetzt haben wir gerade den Bibelvers auswendig gelernt. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt haben wir das gesagt. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute kriegt. Aber was bedeutet das? Was heisst das? Du meinst ganz lange Predigt?
Nein.
Aber es hat schon etwas. Das heisst, wir freuen uns so fest über die Bibel, wie einer, der einen grossen Schatz gefunden hat. So fest freuen wir uns über die Bibel. Wisst ihr warum? Weil uns da Jesus begegnet. Und das, darüber freuen wir uns ganz, ganz fest. Ich bin in einem Sola gewesen. Wer von euch ist schon mal in einem Sola gewesen? Noch nie. Sind alle noch zu jung? Die da hinten, sind ihr schon mal in einem Sola gewesen?
Ja.
Ja, super. Und jetzt müsst ihr wissen, ich war dort Leiter gewesen und die Kinder haben gerade so gespielt. Es war wirklich ein tolles Lager gewesen. Und nachher sehe ich auf einmal, wie ein Mädchen so leigen auf einem Bänkchen sitzt. Und sie war so ein bisschen ernst gewesen. Und ich habe so gedacht, hui, geht es dem Mädchen echt nicht gut? Und jetzt bin ich zu dem Herr und habe gefragt, und wie geht es? Gefällt dir Sola? Und dann hat er gesagt, ja, ja, es geht schon gut. Aber weisst du, ich bin gerade um die Bibel auswendig lernen. Und dann habe ich so gedacht, ah, spannend. Und ich dachte, ja, die hat jetzt auch einen Bibelvers auswendig gelernt. Wir haben ja jetzt einen Bibelvers auswendig gelernt. Soll ich euch mal zeigen, wie viel das ist? Wir haben jetzt einen Bibelvers auswendig gelernt. Das ist etwa so viel wie so. So, das kleine Teil. Das ist ein Bibelvers. So viel. Und jetzt hat sie mir gesagt, weißt du, was hat sie mir gesagt, wie viel sie auswendig gelernt hat? Sie hat nicht nur einen Vers auswendig gelernt, sondern sie hat die ganze Seite auswendig gelernt. Und nachher noch die ganze Seite und die ganze Seite und die ganze Seite und die und die und die und die beiden Seiten bis hierher. Das alles hat sie auswendig können und ich habe so gesagt, das glaube ich dir nicht. Und dann hat sie gesagt, doch, nachher hat sie mir vorverzählt und sie hat alles gestumme. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gestaunet. Ich habe so gedacht, boah, das war ein junges Mädchen und die hat so viel auswendig können. Wir haben jetzt einen Vers gemacht und wisst ihr, was ich nachher gedacht habe? Ich habe gefunden, hoi, ich muss jetzt die Bibel auch auswendig lernen. Und nachher habe ich angefangen, und zwar ganz vorne, beim ersten Buch Mose, beim Schöpfungsbericht. Wow, ihr habt sogar Lego, ihr habt einen Schatz gefunden. Ein Schatz, ganz viel Lego. Siehst du, und so freuen wir uns über die Bibel. Und wisst ihr, das hat mich wirklich motiviert, um zu sagen, ich möchte die Bibel auch auswendig lernen. Und heute, bei der Predigt, habe ich auch eine Geschichte mitgebracht aus einem Buch, wo ich auch auswendig gelernt habe. Und die Predigt ist eigentlich dadurch entstanden. So, das war jetzt die Kindergeschichte. Hat mich gefreut, dass ihr da seid. Ja, ich freue mich, dass ich hier bei euch in Hunzenschwil sein darf. Und ich habe zu Beginn meiner Predigt eine Frage mitgebracht an euch. Und zwar die Frage ist, was ist schlimmer, wovor muss man mehr Angst haben, als mitten auf dem Meer zu sein, auf einem Boot und es ist ein fürchterlicher Sturm? Was ist schlimmer, als mitten auf dem Meer, auf einem Boot, bei einem so schlimmen Sturm, dass man mit dem Schlimmsten rechnen muss, nämlich mit dem Tod. Was ist schlimmer als das? Die Antwort finden wir in der Bibel. Und zwar im Buch Jona. Dort heißt es nämlich, als der Jona vom Herrn flieht, dass Gott einen riesigen Sturm schickt. Und im Jona-Buch im Kapitel 1 lesen wir die Reaktion von den Schiffsleuten auf diesen Sturm. Da heißt es nämlich, und die Schiffsleute, im Vers 5, und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott. Diese Schiffsleute, erfahrene Matrosen, sie hatten eine Riesenangst vor diesem Sturm. Doch was ist noch schlimmer als das? Wir finden es ein paar Verse weiter. Und zwar, als sie erfahren, dass der Jona auf diesem Boot ist, ein Mann Gottes, der gerade vor dem Herrn flieht, da heißt es, da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Also vor dem Sturm fürchteten sich die Leute, aber als sie erfuhren, dass auf diesem Boot ein Mann Gottes ist, der vor dem Herrn flieht, da fürchteten sie sich sehr. Was ist also schlimmer, als mitten auf dem Meer auf einem Boot zu sein, wenn es fürchterlich stürmt, wenn du weißt, dass auf diesem Boot ein Mann Gottes ist, der vor dem Herrn flieht? Nun, Gott schafft es, aus dieser unglaublichen Todesangst eine ganz andere Furcht herzustellen in diesen Schiffsleuten, nämlich ganz am Ende des Kapitels heißt es, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Vielleicht ist das nicht das erste dieser eigentlich so skurrilen Geschichte von Jona, dieses erste Skurrile, dass Gott es schafft, aus dieser unglaublichen Angst dieser Schiffsleute eine ganz neue Angst, eine Gottesfurcht, wie es in der Bibel heißt, herzustellen. Die Jona-Geschichte ist eigentlich sehr einfach erzählt. Gott gibt dem Propheten Jona den Auftrag, der damaligen Weltmetropole den Untergang zu verkünden. Doch diese Menschen in Ninive, in dieser Weltmetropole, die waren richtig grausam. Vor denen musste man sich fürchten. Und so kriegt es Jona mit der Angst zu tun. Er flieht gleich in die entgegengesetzte Richtung, ins Mittelmeer, und denkt, er könne so vor Gott fliehen. Doch Gott gibt nicht so schnell auf. Er schickt einen Sturm aufs Meer. Und schlussendlich kommt heraus, ja, der Jona, der ist schuld für diesen Sturm. Und der Jona sagt selbst, werft mich ins Meer, und die Schiffsleute werfen ihn ins Meer. Und in dem Moment wird das Meer wieder still. Doch Gott gibt den Jona nicht auf. Er schickt einen großen Fisch, der verschluckt den Jona, bringt diesen wieder ans Land, und Gott kommt wieder und sagt, jetzt geh nach Ninive. Und Jona geht. Und er predigt dieser Stadt den Untergang in 40 Tagen. Doch die Menschen von Ninive bekehren sich alle zusammen, und Gott reut, was er dieser Stadt angedroht hat. Doch Jona ist damit nicht zufrieden. Und so kommt es zu einem abschließenden Dialog zwischen Gott und dem Jona. Eine sehr spannende Geschichte, die in uns oft so eine gewisse, die nicht nur spannend ist, sondern die in uns auch eine Spannung hinterlässt. Vielleicht auch gerade deswegen, weil die Geschichte mit einer Frage endet. Vielleicht auch deswegen, weil wir hier einen Propheten, einen Mann Gottes antreffen, der so gar nicht in unser Weltbild passt. Ein Mann Gottes, der eigentlich das Wort Gnade nicht kennt. Für ihn ist Gnade ein Fremdwort. Er möchte immer den Untergang. Als er vor dem Herrn geflohen ist, sagt er, jetzt habe ich es verdient, werft mich ins Meer, ich will sterben. Auch für die Stadt Ninive. Er will den Untergang, nicht, dass Gott gnädig ist. Und als dann Gott gnädig ist, da will er wieder sterben. Mir scheint, der Jona ist so ein, man könnte sagen, ein Endzeitprophet, der sich mehr auf die Endzeitereignisse freut, als auf die Wiederkunft und die Begegnung mit Jesus. Jona möchte den Untergang. Für ihn scheint Gnade ein Fremdwort zu sein. Auf der anderen Seite ist dieser Untergangsprophet ein unglaublich guter Evangelist. Alles, was Jona berührt, bekehrt sich. Die Schiffsleute bekehren sich. Die ganze Stadt Ninive bekehrt sich. 120.000 Menschen, ja sogar die Tiere bekehren sich. Der Einzige, der Mühe hat mit seiner Bekehrung, ist eher der Jona. Und was spannend ist, in dieser Geschichte, glaube ich, kommt auch das machtvollste Gebet im ganzen Alten Testament vor. Und ich meine nicht das Gebet von Jona im Bauch des Fisches, sondern ich meine das Gebet, das wir im Kapitel 3 finden, nämlich als diese Botschaft des Jona in die Stadt Ninive hineindringt. Da heißt es im Kapitel 3, Vers 6, und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Stellt euch vor, was passiert, wenn man Tieren nichts zu essen und nichts zu trinken gibt? Was passiert mit Tieren, wenn sie nichts zu essen kriegen, nichts zu trinken? Gibt es Bauern unter uns oder Menschen, die eine Katze zu Hause haben? Ja, hast du eine Katze daheim? Wow! Und was passiert, wenn er der Katze nichts zu essen gibt? Und tut sie miauen? Kratzen. Also wenn Tiere nichts zu essen kriegen, dann fangen Kühe an zu muhen, Schafe zu blöken, Katzen zu miauen, die wären laut. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gebet ist? wenn nicht nur 120.000 Menschen, sondern auch noch alle Tiere zu Gott rufen mit Macht. Das muss ein unglaublich machtvolles Gebet gewesen sein. Meines Erachtens das machtvollste im ganzen Alten Testament. Vor allem auch deswegen, weil sie sich bekehrten vom Frevel ihrer Hände und von ihren bösen Wegen. Nun, was ich spannend finde, ist, wie Gott in dieser Geschichte mit Jona umgeht. Dieser Prophet, der eigentlich noch so viel zu lernen hat, für den Gnade ein Fremdwort ist. Wie geht Gott mit diesem Propheten um? Und ich finde das sehr eindrücklich. Gott nimmt nämlich den Jona in eine Schule. Gott schickt dem Jona 5 Naturgleichnisse. Man könnte fast sagen, Christ Objects Lessons. So 5 Naturgleichnisse, wo Gott dem Jona etwas mitgeben möchte. Und ich möchte mit euch diese 5 Gleichnisse kurz anschauen. Das erste Naturgleichnis, das finden wir im Kapitel 1 und dort im Vers 4. Und zwar heißt es da, Gott, der Herr, ließ einen großen Wind aufs Meer kommen. Also das erste Naturgleichnis, das Gott dem Jona schickt, ist dieser große Wind. Dann das zweite Naturgleichnis, das Gott dem Jona schickt, finden wir im Kapitel 2 und dort im Vers 1. Da heißt es nämlich, aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Das zweite Naturgleichnis, das Gott dem Jona schickt, ist dieser große Fisch. Dann die anderen drei, die finden wir im Kapitel 4. Und zwar im Vers 6, das dritte, da heißt es nämlich, Gott der Herr aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt. Das dritte Naturgleichnis ist eine Staude, oder manche Übersetzungen haben auch diesen Rinizinus. Dann in Vers 7, das vierte, aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Und dann noch das fünfte Naturgleichnis im Vers 8, da heißt es, als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. 5 Naturgleichnisse, die Gott dem Jona schickt. Und das Spannende ist, diese 5 Naturgleichnisse, die haben eine schöne chiastische Struktur. Jetzt weiß ich nicht, wisst ihr, was ein Chiasmus ist? Habt ihr das schon mal gehört? Also ich erkläre es euch. Ein Chiasmus, das ist so eine Struktur, die findet sich immer wieder im Alten Testament. Und zwar ist es so, dass das erste Element und das letzte Element, die sind so ähnlich oder gleich. Dann das zweite Element und das zweitletzte, die sind sich auch wieder ähnlich oder gleich. Das dritte und das drittletzte auch und in der Mitte ist das Wichtigste. Und hier haben wir jetzt so eine chiastische Struktur. Die 5 Naturelemente sind der große Wind, dann der große Fisch, dann die Staude, der Wurm und der heiße Ostwind. Und seht ihr, das erste ist der große Wind, dann der heiße Ostwind, dann der große Fisch und der Wurm, beides Tiere, und dann in der Mitte die Staude. Und diese Struktur, die wird dadurch verstärkt, dass die ersten beiden von dem Herrn kommen, die letzten beiden, die kommen von Gott, und die Staude in der Mitte kommt von Gott, dem Herrn. Interessant auch, dass eigentlich all diese Elemente zerstören. Versteht ihr? Der große Wind, der macht das Schiff kaputt. Der große Fisch, der verschlingt den Jona. Der Wurm, der sticht die Staude, dass sie stirbt. Und der heiße Ostwind macht den Jona müde und matt. Alles zerstört, alles macht kaputt. Genau das, was Jona möchte. Genau das, was sich Jona wünscht. Er wünscht sich den Untergang, die Zerstörung von Ninive. Es gibt nur ein Element, das eben nicht zerstört. Und das ist die Staude in der Mitte. Und jetzt müsst ihr mal schauen, was die Reaktion von Jona auf diese Staude ist. Die Leben spendet, die Schatten spendet. Im Vers 6 im Kapitel 4 heißt es ganz zum Schluss, Und Jona freute sich sehr über die Staude. Versteht ihr, wie Gott mit dem Jona arbeitet? Mir scheint das sehr ähnlich zu sein, wie damals beim Propheten Elia, nachdem er diesen großen Sieg auf dem Berg Karmel errungen hat, Feuer vom Himmel gekommen ist, der die Baalspriester umgebracht hat. Da droht ihm die Königin Isabel und sagt, ich werde dich umbringen. Und er kriegt es mit der Angst zu tun, flieht in die Wüste, will sterben, wie der Jona auch. Und dann sagt Gott, er begegnet ihm, gibt ihm zu essen. Und dann sagt er, stell dich in eine Höhle, ich will an dir vorübergehen. Dann stellt er sich beim Berg Sinai in eine Höhle und wartet. Und dann kommt ein großes Feuer und ein Erdbeben und ein Sturm. Doch in all diesen Dingen ist Gott nicht. All diese Dinge zerstören. Und dann kommt so ein leichtes Säuseln, eine angenehme Brise. Und Elia verhüllt sein Angesicht, denn er weiß, hier ist Gott. Genauso bei Jona. Gott schickt ihm all diese zerstörerischen Elemente, den großen Fisch, den großen Wind, den Wurm, den Ostwind, all diese zerstörerischen Dinge. Doch Jona, er freut sich über die Staude, die Schatten spendet, die Leben spendet, die meines Erachtens eben gerade auch ein Bild für den wahren Lebensspender ist. Jesus Christus, der ja selbst in den Propheten oft als dieser Spross, als dieses kleine Pflanze bezeichnet wird, der eben zum Leben verhilft. Und Jona freut sich. Und ich glaube, Jona hat diese Lektion von Gott gelernt. Denn ich gehe davon aus, dass er das Buch, dieses paar Kapitel selber geschrieben hat, und hätte er es nicht gelernt, hätte er das nicht so schön chiastisch angeordnet. Doch Jona hat etwas daraus gelernt. Er hat auf einmal gemerkt, dass er ja selber auch Freude hat, wenn Leben gespendet wird und nicht, wenn Dinge zerstört werden. So viel zur Theologie vom Buch Jona. Man könnte noch so viel mehr dazu sagen. Das Buch Jona ist wirklich sehr, sehr spannend, aber ich belasse es mal hier. Kommen wir zum praktischen Teil. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Ich möchte mit euch ein paar Aspekte teilen. Für mich ist der erste Punkt ist das Thema Berufung. Den Ruf Gottes hören. Für mich gibt es im Buch Jona drei Arten, wie wir auf Gottes Ruf reagieren können. Die erste Art finden wir ganz zu Beginn, als Gott den Jona ruft im Kapitel 1, da heißt es im Vers 3, aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Die erste Möglichkeit, wie wir auf Gottes Ruf reagieren können, ist, dass wir fliehen, dass wir weggehen von Gott und dass wir uns aus dem Staub machen. Die zweite Möglichkeit, wie wir auf Gottes Ruf reagieren können, ist, glaube ich, die Art und Weise, mit der wir, ich nehme es an, am meisten vielleicht zu kämpfen haben. Nämlich als der Jona floh, da ruft Gott den Jona ein bisschen indirekt. Er schickt ihm ja diesen großen Wind und er ruft ihn und sagt, Jona, wo bist du? Und jetzt müsst ihr mal schauen, wie der Jona reagiert. Das lesen wir im Vers 5 auf diesen Sturm. Ganz, ganz am Ende von Vers 5, da heißt es, aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Der Jona, der lag in diesem Schiff, schlief und er merkte gar nicht, wie Gott ihn rief. Versteht ihr? Wir können den Ruf Gottes auch gar nicht hören oder ignorieren. Wie geht denn das? Ja, ich habe hier sowas in meinem Hosensack, vielleicht kennt ihr dieses Gerät auch. So ein Gerät, das uns so viel beschäftigen kann, so viel uns zufüllen kann mit Ideen und Gedanken. Ja, auch mit der Bibel, das ist nicht schlecht. Aber mit so vielen anderen Dingen, dass wir Gottes Ruf gar nicht mehr hören. Kennt ihr das? Ist das auch euer täglicher Kampf? Dieses Gerät oder vielleicht auch die anderen, allen anderen Dinge, die so auf uns einprasseln, dass wir die Ruhe gar nicht mehr finden, um Gottes Stimme zu hören? Ich persönlich habe es mir zur Gewohnheit gemacht und ich versuche das wirklich durchzuziehen, dass ich dieses Gerät hier erst in meine Hände nehme, nachdem ich meine Andacht am Morgen gemacht habe. Wenn ich das nicht so mache, dann ist man gestresst. Dann hat man schon, ah, dieser Notfall, oh, diese Nachricht, ah, da muss ich antworten. Und man kommt nicht zur Ruhe, um Gottes Stimme zu hören. Ich wünsche uns allen so sehr, dass wir Gottes Ruf hören können. Dass wir seine Stimme, die zu uns spricht, dass wir die vernehmen dürfen. Weil ich glaube, unser Problem ist nicht so sehr, dass wir Gottes Ruf entfliehen. Ja, das mag manchmal auch sein. Aber ich glaube, das größere Problem ist, dass wir Gottes Stimme gar nicht hören. Und ich wünsche uns, dass wir die Ruhe finden, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir mal in den Wald gehen, ohne verbunden zu sein mit anderen, in der Stille, um Gott zu begegnen. Die zweite Art, wie man auf Gottes Ruf reagieren kann, ist, dass wir den Ruf gar nicht hören. Und dann gibt es noch die dritte Art. Und diese Art wünsche ich für uns alle. Es ist, als Gott dann zum zweiten Mal so richtig den Jona ruft und sagt, mach dich auf und geh in die Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da heißt es im Kapitel 3, Vers 3, da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Das wünsche ich uns, dass wir Gottes Ruf hören und dass wir auch nach Gottes Ruf ihm folgen. Für mich hat es aber auch was Tröstliches. Warum? Vielleicht denkst du, ja, Gott hatte mich mal gerufen. Früher mal. Doch ich bin diesem Ruf nicht gefolgt. Ich habe versagt. Ich bin ein Versager. Ich habe es verspielt. Von der Geschichte von Jona können wir lernen. Gott ruft auch ein zweites Mal. Er ruft auch ein drittes oder viertes Mal. Er gibt uns nicht so schnell auf. Was für eine tröstende Botschaft. Und dann ist der Jona gegangen. Und weil er gegangen ist, darum konnte Gott an ihm arbeiten. Versteht ihr? Jona war nicht perfekt, als er ging. Aber weil er ging, konnte Gott an ihm wirken. Wäre er nicht gegangen, ja, er hätte diese letzten drei Naturgleichnisse gar nicht erlebt. Er hätte nicht verstanden, was Gott ihm beibringen hätte wollen. Doch weil Jona ging, deswegen konnte Gott mit ihm arbeiten. Und das erlebe ich auch immer wieder selbst. Ich bin Buchevangelistenleiter. Buchevangelisten, das sind so Menschen, die von Door to Door gehen, Haus zu Haus, um Bücher zu verkaufen. Die klingeln überall und verkaufen Bücher. Bücher über die Gesundheit, Kinderbücher mit guten Werten, auch christliche, geistliche Bücher. Und sie wollen so etwas Gutes für die Gesellschaft tun und den Menschen auch etwas von Jesus weitergeben. Und ich möchte euch erzählen, wie ich Buchevangelist geworden bin. Ihr müsst wissen, mein Vater, der ist schon seit fast 40 Jahren Buchevangelist. Und es war in der Zeit, als ich gerade meine Matura machte, da kam der damalige Leiter der Buchevangelisten zu uns nach Hause. Wir aßen Mittagessen und dann sprachen wir natürlich über die Buchevangelisation. Und ich saß da am Tisch, hörte zu und so noch halb in der Pubertät sagte ich so, ja, also ich finde das voll schlecht, wie mein Vater das macht. Der sagt ja immer dasselbe, das ist ja so richtig langweilig. Und ihr müsst wissen, mein Vater ist eigentlich der beste Buchevangelist in der Schweiz. Nun, der damalige Leiter hat super reagiert. Er hat gesagt, ja, dann mach's besser. Und so konnte ich ja fast nicht anders. Ich bin losgegangen und ihr müsst wissen, ich habe schon am ersten Tag habe ich gedacht, boah, was mache ich nur hier? Ich bin beinahe durchgedreht, ich habe auf einmal Ängste vor Menschen bekommen. Ich wusste gar nicht, dass man so Angst haben kann. Am liebsten wäre ich aus dem Dorf geflüchtet und weg. Da haben die Türe klingeln und so, hei, hei, hei. Und ich war auch nicht gut, ich habe richtig schlecht verkauft. Der einzige Grund, warum ich geblieben bin, ist, weil ich zu stolz war zu sagen, ach, das ist ja doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Aber weil ich geblieben bin, konnte Gott an mir arbeiten. Versteht ihr? Hätte ich aufgehört, ich hätte nichts gelernt. Doch weil ich geblieben bin, konnte Gott an mir arbeiten. Selbst mit der völlig falschen Motivation, ich war wie der Jona, ich hatte eine völlig falsche Vorstellung und alles, aber weil ich geblieben bin, konnte Gott mit mir arbeiten. Und ihr müsst wissen, mein Vater, der hat immer gesagt, dein Ziel pro Tag ist 400 Franken Umsatz. Das hat er gesagt und ich fand das immer schlecht, man kann doch Gott nicht vorschreiben, was man da verkaufen soll. Und wisst ihr, wie viel ich in diesem Sommer dieses Ziel erreicht habe? Ein einziges Mal. Und an diesem Tag hat es mich geblitzt. Und ich dachte immer, ich habe den Sommer durchgehalten mit Schwitzen und Tränen und allem. Und ich dachte, Herr, es kam so die letzte Woche und ich sagte, Herr, jetzt bin ich so treu geblieben, habe so gut einfach durchgehalten, alles gut gemacht. Jetzt wirst du deine Himmelstore öffnen und Segen herunterregnen lassen, die Fülle. Und dann kam die letzte Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ganz normale Tage. Ich dachte, Herr, jetzt der letzte Tag, jetzt geht's los. Und ich fing an. Und es war ein ganz normaler Tag. Und Gott hat wieder an mir gearbeitet. Hat mir wieder verschiedene Dinge gezeigt. Und dann kam der nächste Sommer und die Frage kam wieder, ja, Benny, machst du wieder B? Und ich getraute mich immer noch nicht zu sagen, nee, das mache ich nicht mehr. Und so habe ich wieder B gemacht. Und glaub mir, es hat etwa 3 Jahre gedauert, bis ich Freude an dieser Arbeit bekommen habe. Aber weil ich geblieben bin, konnte Gott so viel an mir arbeiten. Und er arbeitet noch heute an mir. Ich möchte euch eine Erfahrung erzählen von letztem Herbst. Wir waren unterwegs, wir hatten so eine Woche, wo alle Buchevangelisten zusammenkommen. Eine Woche zusammen in einem Gebiet arbeiten. Wir waren im Talkessel Schweiz. Und da kann man dann sich austauschen, einander Tipps geben und so weiter. Und am Abend machten wir immer so einen kleinen Rapport, wie es uns gegangen war. Und an diesem Abend saßen wir zusammen und ein Buchevangelist erzählte, dass er in seinem Dorf so den Berg hochgefahren ist. Und er hat dann erzählt, dass er bei jeder Türe etwas verkauft hat. Alle haben was gekauft. Und wir staunten und priesen Gott und sagten, danke Herr, dass du so Großes getan hast. Und so war ich dann am nächsten Tag unterwegs. Und auf einmal dachte ich so, ja, bei mir hat's doch auch so einen Berghang. Habe ich mein Auto genommen, bin losgefahren, den Berghang hoch. Erste Türe, nichts verkauft. Zweite Türe, nichts verkauft. Dritte Türe, nichts verkauft. Und so langsam fing Gott an mir an zu arbeiten. Und ich musste auf einmal wieder lernen, dass Gott doch nicht so eine Maschine ist, wo man Berghang eingeben kann und herauskommt viel Verkauf. Gott ist doch nicht eine Maschine. Und Gott arbeitete an mir. Und so langsam lernte ich. Und dann kam ich zu einem Haus. Und ich durfte doch noch was verkaufen. Und wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Könnt ihr es noch? Das Wichtigste beim Auswendiglernen ist Repetition. Mal schauen, ob ihr das noch könnt. Also auf drei. Mal schauen, ob ihr es noch könnt. Eins, zwei, drei. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute kriegt. Psalm 119. Super. Noch ein bisschen verhalten, aber nicht so schlecht. Und ich habe mich wirklich gefreut, dass er, ich habe wirklich gestrahlt wie dieses Smiley da. Und dann ging ich weiter und dann kam ich zu oberst zum letzten Haus und mich nimmt eine Frau in den Garten, wunderschönes Wetter, Blick auf den Lauerzer See, schöner Garten, wirklich idyllisch. Und ihr müsst wissen, es gibt so Menschen, wenn man ihnen Literatur präsentiert, unsere Sachen, dann fangen die an zu schwärmen und sagen, wow, das ist so genial. Und wenn man dann fragt, ob sie das gerne kaufen möchten, dann sagen sie, ja, nee, wissen Sie dies und dies und das jedes Mal. Und das war so eine Frau. Ich habe ihr unser wertvolles Magazin, das Leben und Gesundheit, gezeigt. Und dann hat sie geschwärmt und gesagt, so genial und so weiter. Und als ich dann fragte, wenn Sie möchten, dürfen Sie das gerne mal ausprobieren, sagte sie, ja, wissen Sie. Und dann habe ich noch was Zweites gezeigt, dort wieder genau dasselbe Spiel. Und dann dachte ich, ja, bringt's nicht. Aber dann kamen wir auf einmal über den Glauben zu sprechen. Es war gerade die Zeit, als diese Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche also publik wurden. Und sie war die Sigristin der Kirche unten im Dorf. Und sie hat dann so gesagt, ja, sie findet es so schlimm, wie die Menschen die Kirche verlassen. Diese Sachen, das ist ja nur das Bodenpersonal gewesen, dafür kann doch die Kirche nichts dafür und so weiter. Und ich habe ihr zugestimmt und habe gesagt, ja, ich finde es auch schlimm, dass die Menschen den Glauben verlassen. Und so kamen wir in ein geistliches Gespräch. Und ich merkte, diese Frau, die hat sehr viele Fragen. Und ich merkte, wir haben Bücher, die diese Fragen beantworteten. Und so habe ich ihr schlussendlich diese Entscheidung, also diese Geschichte der Hoffnung gezeigt, so ein Kommentar zur Bibel von Ellen White. Und sie hat wieder angefangen zu schwärmen. Und als ich sie dann fragte, ob sie gerne diese Bücher haben will, sagte sie wieder, ja, wissen Sie, ich komme nicht zum Lesen und so. Dann dachte ich, ah. Aber dann kam mir eine Idee, Gott hat mir einen Gedanken geschenkt und ich sagte ihr, wissen Sie, diese Bücher gibt es auch als Hörbücher. Und ich höre das immer unterwegs, wenn ich mit dem Auto fahre. Und dann sagte sie, das ist eine gute Idee, die nehme ich. Und dann hat sie die ganze Serie, die Hörbücher genommen. Und ich habe mich natürlich wieder so gefreut. Und ich wollte eigentlich gerade schon zusammenpacken und gehen. Da stellt sie mir auf einmal die Frage, ja, sind Sie eigentlich auch Katholik? Und man merkt wieder, wie abhängig man von Gott ist. Ich habe ihr dann gesagt, wissen Sie, ich bin kein Katholik, weil ich nicht mit dem Machtanspruch des Papstes einverstanden bin. Dass der unfehlbar Dinge sagen kann, das geht für mich nicht. Und sie hat das verstanden, weil sie sagte selber, ja, stimmt das und jenes, was der Papst so sagte, das geht eigentlich nicht und so. Und dann war das gegessen. Und ich durfte mit freudigem Herzen gehen, aber das Wichtige ist eigentlich, versteht ihr, Gott kann uns an uns arbeiten, weil wir seinem Ruf folgen. Und ich glaube, oft verkümmert unser geistliches Leben, weil wir nicht gehen, weil wir dem Ruf Gottes nicht folgen. Und ich erlebe es immer wieder, da wo ich gehe, da wo ich Gottes Ruf folge, da passiert etwas in meinem Leben. Da blüht das auf, ich komme näher zu Gott. Und ich wünsche uns allen, dass wir Gottes Ruf hören können und dass wir Gottes Ruf folgen können. Nicht, weil wir perfekt sind, aber vielleicht gerade deswegen, dass Gott an uns arbeiten kann. Möge Gott euch helfen, Gottes Ruf zu hören, euch auch die Zeit schenken dafür. Auch die Prioritäten, dass wir mal das Handy auf die Seite legen. Gott zuhören. Und dass dann Gott uns rufen und an uns arbeiten kann. Amen.